Mann, oh Mann, war das cool. Ihr könnt noch mal klatschen, glaube ich. Da will man glatt mitmachen, oder? Also, ich nicht, ich kann nicht tanzen. Aber vielleicht andere. Die Sportwoche ist jetzt fast zu Ende. Ich dachte, jetzt kommt so ein Oh, okay, dann halt nicht. Aber ihr habt trainiert, ihr habt getanzt, ihr habt gespielt, ihr habt geschwitzt, ihr wart ehrgeizig, ihr wart motiviert, ihr hattet jede Menge Spaß, ihr hattet eine geniale Woche, zumindest das, was ich so mitbekommen habe. Und diese Woche war begeisternd. Und Sport ist begeisternd. Schon seit Tausenden von Jahren begeistert Sport uns Menschen. Und das Beste ist eigentlich, wenn man sportlich aktiv sein kann, ohne Sport zu machen, oder? So vorm Fernseher, auf der Couch, Chips und Cola dabei und dann kommt da Deutschland gegen irgendwen und dann sitzt man da und schaut zu. Oder noch besser, man geht ins Stadion und dann feuert man seine Mannschaft an und man jubelt oder pfeift die andere Mannschaft aus und buht. Und Sport ist begeisternd, egal ob man mitmacht, egal ob man zuschaut. Ihr habt bestimmt alle schon mal von den Olympischen Spielen gehört, oder? Wer hat schon mal von den Olympischen Spielen gehört? Okay, fast alle. Die Olympischen Spiele, das sind so, ja, vielleicht die wichtigsten sportlichen Wettkämpfe in der Menschheitsgeschichte. 2016 haben in Brasilien über 10.000 Athleten bei den Olympischen Spielen mitgemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? 10.000 Leute und alle hatten nur ein einziges Ziel. Siegen und die Goldmedaille in ihrer Disziplin absahen. Früher, so in der Antike, hat es nicht nur Olympische Spiele gegeben, sondern auch noch ganz viele andere sportliche Ereignisse. Zum Beispiel gab es da diese Isthmischen Spiele, hieß das. Das war so wie die Olympischen Spiele auch, irgendwie so eine Sportveranstaltung. Da gab es Ringkampf, Wettlaufen und so ein paar andere Sportarten, Weitsprung, Fünfkampf, Faust- und Ringkampf und da wurden noch andere Sachen zum Besten gegeben. Da gab es auch einen Preis für die besten Schauspieler und so. Und dieser Austragungsort für die Isthmischen Spiele war ein Heiligtum in Isthmia, ganz in der Nähe von der Stadt Korinth. So bei den Streberchristen, da klingelt da was, wenn man den Namen Korinth hört. Und während diesen Isthmischen Spielen, da gab es einen Waffenstillstand, wenn es Krieg gab. Also wenn da in der Region Krieg war, dann haben alle gesagt, oh, es sind alle 2 Jahre sind isthmische Spiele, wir machen Pause, wir gehen alle zu diesen sportlichen Spielen hin. Und das waren damals in dieser Region über 500.000 Leute. Also könnt ihr euch vorstellen, die Stadien müssen ein bisschen größer gewesen sein. Es war ein Fest, ein riesengroßes Fest. Und diese Spiele waren super gut besucht und alle Zuschauer haben ihre Sportler angetrieben, haben gesagt, los, weiter, ihr müsst gewinnen. Oder haben eben die Sportler, die sie nicht mochten, ausgepfiffen, je nachdem für wen sie eben waren. Und die Sieger, die bekamen damals keine Medaillen, so wie heute, es gab keine Goldmedaille, sondern man hat also so einen Palmzweig bekommen und ein Kraut, das Eppich heißt und das erinnert so ein bisschen an Petersilie. Cool. Richtig toller Preis. Ne? Also das war so der Siegespreis damals bei den Isthmischen Spielen. Ein Palmzweig und ein bisschen Petersilie. In Korinth war es warm damals. Und dieser Siegespreis sah nach ein paar Tagen schon wieder nicht mehr ganz so toll aus. War eher Dünger für die Pflanzen. Aber in ihrer Heimat wurden die Sieger dann immer als Helden gefeiert. Das waren für 2 Jahre waren das die coolsten Leute, die es gab. Ich brauche mal 6 Freiwillige. Am besten Kinder, den Abdul Malik nehme ich nach vorne, die Tirza, der Till, der Dario kommt noch nach vorne. Wie viel habe ich jetzt? 4. Die Julia und der Damien. Willst du auch mit nach vorne kommen? Stell mal das Glas ab. Kommt mal nach vorne. Okay, ich habe eine Aufgabe für euch. Und zwar machen wir jetzt mal einen Wettlauf. Also ich laufe nicht mit. Ich bin Schiedsrichter. wir müssen mal so die Mittelgänge frei machen, Greta und Jakob, ihr müsst mal aus dem Weg gehen. Also ihr habt eine Aufgabe und zwar müsst ihr dreimal um diesen Mittelblock hier laufen und wer als erstes hier ist, bekommt einen richtig, richtig, richtig coolen Preis. Okay? Wir machen mal eine Startlinie und zwar ist das hier so, kommt mal alle hier vorne hin. Und ich habe noch eine Aufgabe für alle, die jetzt nicht mitlaufen. Also hier sitzen ja über 250 Leute im Saal. Also habe ich jetzt mal grob überschlagen. Ihr könnt euch einen Liebling aussuchen, ja? Und ihr feuert die so richtig an. Also ich will, dass der Saal hier bebt, wie damals bei den isthmischen Spielen. Wir müssen jetzt so laut jubeln wie 500.000 Leute. Feuert die Kinder an, okay? Und ich gebe ein Startsignal. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, wir haben einen Gewinner. Also ich habe einen ganz tollen Siegespreis vorbereitet. Ich hatte keine Petersilie zu Hause, aber da vorne wächst ganz viel Lavendel. Till hat gewonnen, ihr könnt alle mal den Till feiern. Ich bin ganz aufgeregt, was für ein spannendes Rennen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das macht Spaß. Wir sollten das in jedem Gottesdienst machen, finde ich. An diesem Wettlauf fällt etwas auf. Es gibt drei unterschiedliche Personengruppen. Es gibt den Sieger, es gibt Mitläufer und es gibt Zuschauer. Und es gibt in der Bibel gibt es eine kurze Passage, die hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Ihr erinnert euch, isthmische Spiele. Und wir finden da so einen Text, wo Paulus mit Jesus' Leben mit einem Wettlauf vergleicht. Und ich möchte euch mal vorlesen, was da steht. Ich habe das ein bisschen angepasst, damit das alle verstehen. Da steht: Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer ist der Sieger und bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt. Alle Läufer, die am Wettlauf teilnehmen, leben so, wie es einem Sportler entspricht. Sie machen das für einen Siegeskranz, der nicht lange hält. Aber auf uns, auf Menschen, die mit Jesus leben, wartet ein Siegeskranz, der bis in alle Ewigkeit hält. Ich laufe wie einer, der sein Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Deshalb lebe ich mit Disziplin. Lauft so, dass ihr gewinnt, schreibt Paulus. Seid nicht nur dabei, lauft nicht nur mit, sondern gewinnt. Gebt alles. Wer gewinnen möchte, egal wo, braucht irgendwie ein Ziel. Etwas, was man unbedingt erreichen möchte. Etwas, das man haben oder können möchte. Und dann sagt man, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich ein Sieger. Dann bin ich ein Gewinner. Wenn ich mich so umhöre, dann höre ich so Sachen wie, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann wäre ich ein Gewinner. Oder wenn ich für immer perfekte Gesundheit hätte, dann wäre ich der Sieger. Wenn ich den Partner fürs Leben gefunden habe, dann bin ich der Sieger. Wenn ich eine 1 in Mathe schreibe, dann bin ich ein Gewinner. Wenn ich das neueste iPhone habe, dann bin ich der Gewinner. Oder wenn ich eine Weltreise gemacht habe, dann bin ich der größte Sieger. Oder wie wäre es mit Weltfrieden? Oder jemandem mal das Leben retten? Und so vieles weitere. Es gibt so viele Dinge, die man sich vornehmen kann, so viele Ziele, die man haben kann im Leben. Und dann kann man sagen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich ein Sieger. Paulus schreibt in seinem Brief, um all das geht das überhaupt nicht. Er schreibt, wenn man so einen Sieg erringt, dann ist der Siegeskranz vergänglich. Der hält nicht so lange. Aber wenn man das richtige Ziel hat, dann bekommt man einen Preis, der in alle Ewigkeit hält. Und was er meint ist, wenn man mit Jesus lebt, dann hat man das ewige Leben. Also man kommt in den Himmel, so das allerhöchste Siegertreppchen, was man sich vorstellen kann. Und das Beste ist, du kannst dabei sein. Wie ist das denn? Was muss man erreichen, um diesen Siegeskranz zu bekommen? Muss ich irgendwas Besonderes dafür leisten? Muss ich der Beste sein? Muss ich perfekt sein? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich gerne mal so ganz weit zurückgehen, so an den Anfang der Zeit. Wir hier in der Freien Evangelischen Gemeinde Dillenburg, wir glauben, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dass er Geschöpfe hat, die Tiere und die Menschen. Und die Menschen sollten so eine ganz besondere Rolle in der Schöpfung einnehmen. Es ging sogar so weit, dass Gott gesagt hat, ich gebe euch Menschen die Verantwortung für das, was ich hier gemacht habe. Und das Coolste, das Wunder daran ist, dass Gott mit den Menschen Beziehung haben wollte. Also dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat gesagt, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will für dich da sein. Ich will, dass du für mich da bist. Und ich will mit dir in Beziehung stehen. Und es gab dafür nur so eine ganz kleine Regel. Also wirklich eine winzige Regel. Und die Menschen damals, die waren so richtige Sieger. Sie hatten den größten Siegespreis bekommen, den man sich vorstellen kann. Aber es hat nicht so ganz so lange gedauert, bis sie von diesem eigentlichen Ziel, was für sie vorgesehen war, ein anderes Ziel hatten. Nämlich genau dieses Ziel, wo Gott gesagt hat, da sollt ihr nicht hin. Das ist die einzige Regel. Und dadurch hat sich diese Beziehung für immer verändert. Und dann haben über Jahrhunderte, über Jahrtausende, haben die Menschen versucht, diese Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu kriegen. Aber aus eigener Kraft. Sie sind einen Wettlauf gelaufen und jeder wollte der Beste sein, aber sie wussten überhaupt nicht, was laufe ich hier eigentlich, wohin laufe ich, was ist denn das Ziel? Sie wussten irgendwann schon gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Es ging nur noch darum, der Beste zu sein. Und so haben sich die Menschen vor Gott und vor anderen Menschen schuldig gemacht und es hatte Konsequenzen. Also haben die Menschen versucht, noch mehr diese Beziehung zu retten und immer mehr zu tun und immer mehr zu tun. Aber je mehr sie es versuchten, desto schlimmer wurde alles. Und Gott hatte erkannt, dass dieser Plan der Menschen nicht aufgeht und hat einen Plan B entworfen, um diese Beziehung wieder gut zu machen. Er schickte seinen Sohn auf die Erde und dieser Sohn war hier auf der Erde und hat alle Konsequenzen getragen. Er wurde am schlimmsten Folterinstrument der damaligen Zeit, wir haben es da hängen für die Erinnerung, wurde er gekreuzigt, er ist gestorben und war der größte Verlierer aller Zeiten. Aber dabei ist es auch nicht geblieben, weil dieser größte Verlierer aller Zeiten, Jesus, ist von den Toten auferstanden, er hat den Tod damit besiegt und wurde damit vom größten Verlierer aller Zeiten zum größten Gewinner aller Zeiten. Und das hat er alles gemacht, damit wir Sieger sein können in diesem Wettlauf. Er selbst hat mal gesagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn geopfert, damit wir zu ihm kommen können und ganz vertrauensvoll Vater sagen können. Jesus möchte, dass wir Sieger sind und er hat den größten Kampf für uns eigentlich schon gekämpft. Du musst die Beziehung zu Gott nicht aus eigener Kraft wieder kitten. Du musst auch nicht perfekt sein und du wirst auch nicht disqualifiziert. In Jesu Worten wird deutlich, was zu tun ist. Das ist ganz einfach. Da steht, jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Super einfach. Und dieses ewige Leben, das ist dieser Siegeskranz, von dem Paulus spricht. Und Jesus wünscht sich, dass du dich ihm anschließt und sagst, ja, da bin ich dabei. Ich schließe mich an. Und er möchte, dass du mit ihm ans Ziel kommst als Sieger. Und mit diesem Ziel ist es so wie bei einem Wettlauf auch. Es gibt Gewinner, es gibt Mitläufer und es gibt Zuschauer. Und Paulus schreibt, dass er laufen möchte wie einer, der diesen Wettlauf gewinnen will. Einer, der das Ziel erreicht. Das bedeutet, er hat dieses Ziel immer vor Augen und weiß, worum es geht im Leben. Und er lebt mit Disziplin und das ist ja beim Profisport ähnlich, oder? Beim Fußball zum Beispiel. Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn du Fußballprofi werden möchtest, so als Kind habe ich noch gedacht, ich könnte das, hat er gesagt, du brauchst nur 10% Talent. 10% nochmal Einstellung und 80% sind Übung. Ich war zu faul. Die Zahlen können ein bisschen variieren, aber so ungefähr passt das. 10% Talent, 10% Einstellung, 80% Übung. Wer Profisportler werden möchte, der lebt mit Disziplin und tut alles dafür, Profisportler zu werden. Und ich finde, mit Jesus leben ist ganz vergleichbar. Wer mit Jesus leben möchte, der setzt alles daran, so zu leben wie ein Sieger. So zu leben wie jemand, der mit Jesus geht. Das bedeutet ein Leben in Freiheit, mit Frieden, mit Freude und mit Fülle. Jesus möchte, dass wir Sieger sind. Er ist der Sieger, der größte Sieger aller Zeiten. Und er hat uns für immer auf die Siegerseite gerettet. Vielleicht hörst du das heute zum allerersten Mal und denkst so, ja, ich weiß nicht so ganz genau, was es damit auf sich hat, aber ich frage mal nach. Hier sitzen ganz viele Leute, die könnt ihr darauf ansprechen und könnt sagen, ja, vielleicht interessiere ich mich nur so ein ganz kleines bisschen dafür, aber ich habe noch so ein paar Fragen. Dann sprecht uns an. Und vielleicht denkst du, eigentlich weiß ich das schon lange, aber ich fühle mich eher noch so wie ein Verlierer. Dann sprich uns auch an und lerne, was es bedeutet, Sieger zu sein. Und wir werden dir erzählen über diesen Jesus, der uns zu Siegern macht. Viele von uns haben das schon persönlich erlebt. Und ich finde es ganz besonders toll, wenn Leute das teilen. Und dazu sind wir auch gerne bereit. Ich möchte noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Jesus, du bist Sieger. Du hast alles für uns geopfert. Du bist zum größten Verlierer aller Zeiten geworden, damit die Beziehung zu Gott, zum Vater, wiederhergestellt wird. Du hast dieses Opfer getan. Du hast alles gegeben, nur damit ich leben kann. Und ich danke dir, dass du das gemacht hast. Danke, dass du uns alle dabei im Blick hattest und dass das für jeden offen steht. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erkennen. Und ich danke dir, dass wir in der Bibel so Vergleiche haben, die es uns leichter machen zu verstehen, was es bedeutet, mit dir zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst. Amen.